ich würde mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen solle, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue ich bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, sprach Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Wir wollen uns im Hinblick auf die Gliederung ganz kurz, wollen wir uns den Vers 18 anschauen. Habe ich überschrieben mit dem Titel, damit die Schrift erfüllt würde, ist Judas ein nicht erwähltes Bauernopfer. Das ist so mein Problem mit dem Text gewesen. Und im Rahmen dieses Abschnittes werden wir einen langen Exkurs machen über das Thema Erwählung. Dann werden wir uns noch die Verse, also wir schauen dann in dem Kontext natürlich auch den Judas an und vor allem, wie Jesus mit ihm umgeht. Das ist wohl der Schwerpunkt und der Hauptteil. Dann schauen wir uns noch den Vers 19 an, damit ihr glaubt, dass ich es bin. Den Vers 20, damit ihr euch senden lasst. Und Vers 22, wo die Jünger sich anschauen und jeder so ein bisschen Angst hat, dass er der Verräter sein könnte. Damit die Schrift erfüllt würde, ist Judas ein nicht erwähltes Bauernopfer. Vers 18 steht, das sage ich nicht von euch allen, nämlich das, was er vorher gesagt hat, selig ist, wer das tut, was Jesus geboten hat, nämlich einander zu lieben, die Füße zu waschen. Also er sagt es nicht von ihnen allen. Dann sagt er weiß, welche er erwählt hat, Klammer auf, und damit natürlich auch, welche er nicht erwählt hat. Und Jesus sagt noch, damit die Schrift erfüllt wird, nämlich, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Wörtlich steht im Psalm 41, Vers 10, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mit mir das Brot isst, tritt mich mit Füßen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wenn die Schrift erfüllt werden muss, musste dann der Judas oder musste dann unter den Jüngern automatisch halt ein Verräter sein? Und hatte der Judas dann überhaupt eine Chance? Hatte er überhaupt einen Ausweg? Oder war er von Anfang an zur Verdammnis und zum Unheil erwählt, der Verräter zu sein? Und mit ihm vielleicht viele andere auch. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, es passt, über dieses Thema Erwählung mal zu sprechen. Zum einen erwähnt Jesus dieses Wort ja selber. Zum anderen macht es, glaube ich, auch manchem hier unter uns so ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber es kursiert ein bisschen. Ist, glaube ich, gut, wenn man auch in dem Aspekt sattelfest ist. Ich weiß, dass, obwohl ich nicht da war am Freitag, im Hauskreis das Thema aufkam, wenn Gott doch alle Menschen liebt oder wahrscheinlich liebt, wieso passiert es dann, dass doch manche verloren gehen? Und so habe ich gedacht, das ist vielleicht Anlass, über dieses Thema mal nachzudenken. Und wenn man das macht, über ein schwieriges Thema vielleicht nachzudenken, ist es immer gut, wenn man in die Schrift schaut und überlegt, was sagt denn die Bibel dazu? Und wir wollen anfangen mit Stellen zur Erwählung, denn Jesus erwähnt dieses Wort ja. Und ich will euch ein paar Bibelstellen vorlesen zu diesem Aspekt. Ich schlage selber auf, also ihr habt Zeit nachzuschlagen, auch mit aufzuschlagen, wenn ihr wollt, müsst aber auch nicht unbedingt. Erste Stelle ist Epheser 1, Vers 4 und 5. Und vielleicht könnt ihr diese Stellen, die ich jetzt vorlese, auch ein bisschen unter dem Aspekt sehen, den Alfred vorhin erwähnt hat, nämlich zu sehen, was haben wir denn in Jesus alles, was gibt uns Jesus alles. Also Epheser 1. Verse 4 und 5, da steht, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ganz eindeutige Stellen, die von der Erwählung und von der Vorherbestimmung sprechen. Eine weitere Stelle, 1. Petrus 1. Verse 1 und 2. Da heißt Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontius, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also auch da wird zweimal erwähnt, die Auserwählung und die Ausersehung, auch eindeutig. Und dann 2. Thessalonicher noch. Thessalonicher 2, Vers 13. Da steht: Wir müssen aber Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Auch eindeutig von der Erwählung die Rede. Und ganz interessant ist noch ein paar Blätter vorher, 1. Thessalonicher 1, die Verse 4 bis 7. Da steht: Liebe Brüder, von Gott geliebt, wie wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt, das Evangelium, kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Die Stelle ist deswegen interessant, weil sie zum einen auch wieder von Erwählung spricht, zum anderen aber auch zeigt, dass der Mensch durch seine Reaktion auf das Wort wissen kann, ob er erwählt ist oder nicht erwählt ist. Dazu kommen wir gleich noch. Also kann man eindeutig sagen, die Bibel lehrt, dass Gott Menschen zur Erlösung erwählt. Das ist deswegen wichtig, weil diese Lehre von der Erwählung Gott seine rechtmäßige Stellung gibt, nämlich er ist souverän. Und er kann tun, was ihm gefällt. Und er kann also auch, wenn er das will, einigen wenigen Gnade erweisen. Und diese Lehre von Erwählung ist deswegen noch wichtig, weil sie uns jeden Verdienst an unserem Heil abspricht. Wir wissen, dass wir ohne Zutun erlöst sind, alleine aus Glauben und aus Gnade. Und ich persönlich, wie jetzt an der Stelle, vielleicht manche unter euch auch, versucht zu sagen, okay, wenn das so ist, mag das so sein, aber es ist vielleicht gegenüber dem Rest ungerecht oder könnte ungerecht sein gegenüber dem Rest, gegenüber den anderen. Dem steht aber wiederum entgegen, dass Gott nichts Ungerechtes tun kann, denn Gott ist die Gerechtigkeit an sich. Also wollen wir vor dem Hintergrund dessen, dass Gott offensichtlich Menschen zum Heil erwählt, gleichzeitig aber nichts Ungerechtes tun kann, schauen, was die Schrift noch so sagt. Gibt es vielleicht auch eine gerechte Erwählung zum Unheil? Schauen wir nochmal in die Schrift rein, 1. Timotheus 2, Verse 4 bis 6. Da steht: Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Also auch das ist irgendwie eindeutig, ne? Da steht, der will, dass allen Menschen geholfen wird und sie alle zur Erkenntnis kommen, und er hat sich gegeben für alle zur Erlösung. Ähnlich 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern jedermann zur Buße finde. Auch das ist eindeutig. Jesus, oder vielmehr Gott, wollen nicht, dass jemand verloren geht, sondern jedermann zur Buße findet. 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir, dass Jesus für alle gestorben ist. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, in Wort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ähnlich im Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Klammer auf, nicht nur die Sünde der paar Auserwählten, sondern die der Welt. Römer 1, Vers 20, auch eine interessante Stelle. Wir müssen ein bisschen springen, also manche machen es mit, manche nicht. Ich kann euch dann später die Stellen auch noch geben, wenn ihr sie nochmal nachstudieren wollt. Da steht, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Für mich steht da fest, ne, wenn da steht, dass sie keine Entschuldigung haben, dann kann es auch keine Vorherbestimmung zur Hölle geben, weil dann müsste ich mich ja nicht entschuldigen, dann könnte ich ja nichts dafür. Ganz bekannte Verse, die wir uns auch mal vor Augen halten wollen in dem Kontext. Johannes 3, Vers 16, das hatten wir heute früh schon mal erwähnt. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da gibt es keine Einschränkung bei dem alle. Und zwei Verse weiter, Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, auch ohne Einschränkung, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und in Vers 36, noch ein paar Verse weiter, ebenfalls ein Vers ohne Einschränkung. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Und dann auch noch ein interessanter Gedanke in dem Kontext, Matthäus 7, Vers 13, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber kennt ihr, da geht es um den breiten Weg und die breite Pforte, die zur Hölle führt, und um den schmalen Weg und die schmale Pforte, die in den Himmel führt. Wenn jetzt Gott, also jedenfalls nach meiner Logik, Menschen zum Unheil oder zur Verdammnis von Anfang an erwählt hätte, was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, dass er ganz, ganz viele mit Absicht, von vornherein mit Absicht, auf diesen breiten Weg schickt und die Hölle vollmacht, und dann wäre am Schluss nach dem Willen Gottes der Satan jedenfalls quantitativ Sieger, weil er mehr bei sich in seinem Reich hätte als Gott in seinem. Wenn wir diese Stellen zusammennehmen, dann finde ich, wird ganz, ganz schnell klar, dass nirgends in der Bibel steht, dass Gott zum Unheil erwählt oder zur Verdammnis, sondern genau das Gegenteil lehrt die Bibel. Gott will nicht, dass jemand verloren wird, sondern er möchte, dass alle zur Erkenntnis kommen. Und die Gnade und Barmherzigkeit und das Angebot des ewigen Heils gilt auch für alle Menschen, was wir in dem Johannes 3 ganz klar lesen können. Jeder, der zu ihm kommt und seine Sünde bekennt, Vergebung sucht und den Herrn Jesus als Herrn und Heiland annehmen will, der wird auch errettet werden und der wird das ewige Leben bekommen, so lehrt es die Bibel. Und zu dem Zweck hat Jesus ja auch seinen Sohn gegeben in die Welt, auf das jeder eben, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn jemand unbedingt lehren wollte, dass Gott auch zur Verdammnis bestimmt, es unter Umständen auch eine Irrlehre sein könnte. Ich glaube auch, dass diese Stelle in Römer 9, Vers 21 mit dem Ton und dem Töpfer, dem nicht entgegensteht, natürlich ist Gott souverän und kann Gefäße zu seiner Ehre machen. Er wirft deswegen aber nicht die anderen automatisch in die Hölle, denn da muss man einfach den Kontext der Verse sehen, die wir gerade betrachtet haben. Wir wissen also jetzt aus der Schrift, dass Gott zum Heil erwählt. Wir wissen aber auch, dass er nicht zum Unheil erwählt. Wenn Gott aber nicht zur Verdammnis vorherbestimmt, und das ist nochmal wichtig, um den Zusammenhang zu unserem Text herzustellen für den Judas, wenn er also nicht zum Unheil erwählt, Menschen aber sein Gnadenangebot gleichwohl nicht annehmen, könnte es dann vielleicht sein, dass sie unter Umständen selbst verantwortlich sind für das, was dann kommt. Und ich glaube, da muss man auch ein ganz klares Ja sagen, denn die Bibel lehrt neben dem, was ich gerade gesagt habe, noch etwas, nämlich die Verantwortlichkeit des Menschen. Und auch da will ich mit euch ein paar Begebenheiten anschauen, die das aus meiner Sicht verdeutlichen. Wenn wir uns vor Augen führen, was Jesus mit dem reichen Jüngling bespricht, nämlich dass er ihm sagt, bitte verkaufe doch alles, was du hast und folge mir nach, dann fände ich, wäre es heuchlerisch, wenn Jesus ihm das sagt und ihn aufruft, wenn er schon von vornherein wüsste, dass er sich gar nicht für Jesus entscheiden kann. Ich habe mich auch gefragt, was sollen die ganzen Aufrufe zur Bekehrung, die wir von hier aus immer wieder machen und die wir auch sonst immer wieder tun, wenn von vornherein klar wäre, dass die, zu denen wir reden, überhaupt keine Möglichkeit hätten, sich zu entscheiden. Auch Evangelisation, Büchertisch, Aufruf zur Buße und zur Umkehr wären dann eigentlich sinnlos. auch die Kritik an den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Ja, irgendwie komisch finde ich, wenn sie keine Wahl hätten, wenn sie nicht die Möglichkeit hätten, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich glaube auch, dass Gott nicht nur Marionetten im Himmel haben will, die sich nicht anders entscheiden konnten, als zu ihm zu kommen. Überlegt mal, wie es bei eurer Bekehrung war, als ihr euch für Jesus entschieden habt. Da war es sicher nicht so, dass ihr in der Früh aufgewacht seid und dann auf einmal gewusst habt, so jetzt bin ich in Gottes Hand. Sondern ich glaube, es war so, dass einfach der Geist Gottes an euren Herzen gewirkt hat und ihr dann einfach wusstet, dass ihr euch jetzt für oder gegen Jesus entscheiden müsst. Und dann, nehme ich mal an, seid ihr auf die Knie gegangen oder zumindest im Geist auf die Knie und habt eben gebetet. Herr, ich schenke dir mein Leben, zieh in mein Herz ein. Man kann das auch noch an die Stelle aus Hebräer 6, wo Menschen dieses Heil geschmeckt haben und so fast an der Schwelle standen, es zu ergreifen, es aber dann doch nicht getan haben und dann auch keine Vergebung mehr erlangen. Auch die Stelle wäre unnötig, uns zu berichten, wenn diejenigen gar nicht die Chance gehabt hätten, zuzugreifen. Oder auch der Pharao, den hatten wir ziemlich lang betrachtet. Wieso musste der 10-mal gewarnt werden, wenn er denn von Anfang an überhaupt keine Möglichkeit gehabt hätte, dem Gott Israels zu folgen? Oder wieso hätte sein Herz verstockt werden müssen, wenn es von Anfang an schon nicht zum Heil bestimmt gewesen wäre oder zur Verdammnis bestimmt gewesen wäre? Hebräer 3, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also auch da denke ich mir, das müsste nicht dastehen, wenn es eine Bestimmung zum Unheil geben würde und wir keine Chance hätten, uns zu entscheiden für das Heil. Und da ist die Reaktion einfach gefragt, auf die Stimme zu hören und das Herz nicht zu verstocken. Die Bibel lehrt also, die Verantwortlichkeit des Menschen sagt mehrfach, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder wer Buße tut, wird Buße, Vergebung bekommen. Und sie sagt eben auch, dass keiner am Ende eine Entschuldigung haben würde, was auch nicht stimmen würde, wenn alles vorherbestimmt wäre. Und dem diese Verantwortlichkeit des Menschen steht aus meiner Sicht auch nicht entgegen, dass wir ohne Verdienst gerecht sind. Denn welchen Verdienst hat jemand, der ein Geschenk bekommt und es einfach annimmt? Ich habe gedacht, wenn jemand zu euch kommt und ein wunderbares Gemälde, also ein kunstvolles Gemälde euch schenken will, und ihr nehmt es an und hängt es an die Wand, welchen Verdienst habt ihr? Also ihr habt weder das Material gekauft, noch habt ihr die Zeit investiert, noch habt ihr den künstlerischen Aspekt irgendwie mitgefördert, der da drin steckt in dem Bild. Und ihr habt es einfach genommen. Ihr habt es genommen, habt es an die Wand gehängt und freut euch jedes Mal über das, was ihr seht, freut euch an der Kunst und seid vielleicht im Gedanken dem dankbar, der es euch gegeben hat. Oder, das Beispiel hatte ich auch schon mal erwähnt, wenn wir uns vorstellen, jemand ist am Ertrinken und irgendjemand wirft ihm einen Rettungsring zu. Und der am Ertrinken ist, greift halt nach diesem Ring und lässt sich rausziehen. Und ist auch die Frage, welchen Verdienst hat denn der, der zugreift an der Rettung? Keinen. Also deswegen bin ich mir sicher, dass auch dieser Aspekt der Selbstverantwortung, den die Bibel lehrt, den anderen Aspekt, den sie auch lehrt, nämlich, dass wir keinen Verdienst haben, dass das nicht widersprüchlich ist, sondern einfach kompatibel. Die Frage ist, was schließen wir jetzt daraus, was folgt daraus, was nehmen wir jetzt mit? Oder was entgegnen wir jemandem, der vielleicht argumentieren und einwenden könnte, dass wenn Gott aus einer gefallenen Schöpfung, die alle das Gericht und den Tod verdient hätten, einige wenige auserwählt und zu sich nimmt, er dann natürlich auch eine Wahl bezüglich des Restes trifft, nämlich die Nichtwahl bzw. die Nichterwählung. Und da es eben nur Himmel und Hölle gibt und die Nichterwählung Hölle bedeutet, ist durch die positive Erwählung der Erretteten automatisch die negative Erwählung der Nichterretteten bedingt, oder? Versteht ihr den Gedanken? Ich habe daher geschrieben, ist das vielleicht allzu menschlich argumentiert? Und ich denke wahrscheinlich ja. Unser menschlicher Geist möchte so denken, meiner auch. Und für unseren Geist und unsere Logik ist das eine Schwierigkeit und auch ein Geheimnis, das wir, glaube ich, nicht lüften können. Für Gott ist es aber nicht so. Und wir sollten deshalb nicht der Versuchung unterliegen, die Wahrheit irgendwo zwischen der Erwählung und dem freien, verantwortlichen Willen des Menschen zu suchen, sondern in den beiden Extremen, weil die Bibel sie lehrt. Ein Bibelausleger Blakey hat gesagt, göttliche Souveränität, nämlich die Erwählung zum Heil, die menschliche Verantwortlichkeit, wie der reiche Jüngling zu wählen oder wie die Pharisäer zu wählen, und das bedingungslose allgemeine Angebot der Gnade, die allen gilt, sind in der Schrift enthalten. Und obwohl sie mit unserer Logik nicht in Einklang zu bringen sind, sollten wir doch sie an einem Platz in unserem Denken lassen. Also wir sollten einfach diese drei Aspekte stehen lassen, auch wenn wir sie nicht übereinander bringen, weil sie in der Bibel eben dokumentiert sind. Und ich habe drei Aspekte, die wir da mitnehmen können, mit diesem Thema Erwählung. Erstens, wir dürfen dankbar sein, dass wir zu den von Gott Erwählten gehören. Wir beten ihn dafür an, wir preisen seine Liebe, wir bekennen auch, dass wir nichts dazu getan haben. Zum Beispiel kann man das tun im Abendmahl. Zweitens, wenn es keine Erwählung zum Unheil gibt, dann geben wir auch die Hoffnung für unseren Nächsten nicht auf und treten trotzdem unablässig für ihn ein, auch wenn er noch nicht bekehrt ist, weil er eben nicht zur Verdammnis vorherbestimmt ist. Und drittens, versuchen wir nicht mehr, dieses Thema mit menschlicher Logik und mit menschlichem Geist aufzuschlüsseln. Und wir versuchen auch nicht mehr, die Diskussion mit Argumenten, mit menschlichen Argumenten zu gewinnen, sondern wir akzeptieren einfach die Schrift und tun, was sie uns aufträgt, nämlich zum Beispiel das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, Gesandte zu sein an Jesus statt. Also lasst uns das Thema Erwählung vielleicht zum Anlass nehmen, nicht mehr zu sehr darüber zu diskutieren und Recht haben zu wollen, sondern uns senden zu lassen. Senden, um das Evangelium anderen Menschen zu sagen. Und ich habe, das war witzig, gestern in einer Andacht noch eine Auslegung dazu gelesen. Da steht, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? 1. Mose 18, Vers 25. Und da schreibt der Ausleger unter anderem, es gibt so viele Probleme, die wir nicht verstehen. Da ist unter anderem das ständige Problem mit der Auserwählung und der Vorherbestimmung. Erwählt Gott einige zur Errettung, ohne gleichzeitig andere zur Verdammnis zu bestimmen? Nachdem die Calvinisten und Arminianer alle ihre Argumente vorgebracht haben, dürfen wir in voller Gewissheit ruhen, dass es bei Gott keine Ungerechtigkeit gibt. Also auch das sollte uns Ruhe und Frieden bezüglich dieses Themas verschaffen. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Und er erwählt auch niemanden zum Unheil. So, jetzt nach dem langen Exkurs über die Erwählung. Ich hoffe, ihr könnt also ein paar Aspekte mitnehmen und nochmal selber durchdenken, auch in den Hauskreisen vielleicht nochmal drüber nachdenken. Zurück zum Judas. Und die Frage war, hatte er eine echte Chance oder war er ein Bauopfer? Und natürlich, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, hatte er eine echte Chance, weil er eben nicht zum Unheil vorherbestimmt war und weil er auch die Gelegenheit hatte, sich zu entscheiden, nämlich für Jesus. Wenn die Schrift also sagt, damit ist auch mein Problem mit dieser Person gelöst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr diesen Judas bisher immer gesehen habt, aber für mich ist es jetzt aufgeschlüsselt sozusagen. Wenn die Schrift also sagt, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen, dann legt sie Judas nicht fest und bestimmt ihn auch nicht zu einem Bauernopfer, sondern sie sieht einfach in die Zukunft, wie sich Judas entscheiden würde. Es ist eine Prophetie. Die Prophetie kann in die Zukunft blicken und die sieht, was Judas mit seinem Leben macht. Und dieser Gedanke könnte ja vielleicht auch in Bezug auf die Erwählung ein Schlüssel sein, zu sagen, Gott wusste natürlich schon, bevor er uns geschaffen hat, wie viele Tage kommen werden, noch ehe sie sind. Der wusste natürlich auch, wer sich mal für ihn entscheiden würde oder nicht. Und vielleicht hat er dann auch eben gesagt, der sich für ihn entscheidet, gehört zu seinen Erwählten. Schauen wir uns jetzt nochmal diesen Judas ein bisschen näher an. Was wissen wir über ihn? Also zunächst hat Jesus Judas auch erwählt, nämlich historisch erwählt, einer der 12 Jünger zu sein. Also aus ganz, ganz vielen Juden hat Jesus ihn bestimmt, einer der wenigen Jünger zu sein, nämlich einer der 12. Er hatte also schon deswegen eine ganz besondere Stellung, eine Sonderstellung inne. Und nicht nur das, er durfte Jesus auch ganz, ganz nahe sein, viel, viel näher als alle anderen Menschen. Er wird als Freund bezeichnet, ich habe das vorhin vorgelesen. Er war ein Vertrauter und er genoss eine dreijährige Spezialausbildung in der unmittelbaren Nähe des Sohnes Gottes. Er sah dessen Wunder, hörte seine Predigten und erlebte Jesus im Umgang mit den Menschen und vor allem auch sündlosen Menschen. Also er hatte die besten Bedingungen, die besten Voraussetzungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber offenbar schenkte er sein Herz nicht dem Herrn Jesus, sondern öffnete es für die Sünde. Wir lesen in Johannes 12, Vers 6, dass er ein Dieb war, verbunden mit dem Besitz der Kasse. Er liebte das Geld und war deswegen vielleicht auch anfällig für diese 30 Silberlinge, die man angeboten hatte, um Jesus zu verraten. Er war ein Lügner und ein Heuchler. Er hat den Jüngern, Jesus nicht, aber den Jüngern, 3 Jahre lang was vorgespielt wahrscheinlich. Und er verrät Jesus mit einem Kuss, mit dem Liebeszeichen, mit dem Zeichen der Liebe. Jetzt schauen wir uns noch an, wie Jesus mit diesem Judas umgeht. Und da sehen wir was ganz Besonderes, auch ganz besondere Liebe, glaube ich. Zunächst lässt Jesus ihn 3 Jahre in seiner unmittelbaren Nähe bleiben. Ich habe mich auch gefragt, wieso hat Jesus ihn nicht gleich am Anfang sozusagen aussortiert oder wieso hat er ihn eigentlich mit aufgenommen? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall gibt er ihm 3 Jahre Zeit und 3 Jahre den bestmöglichen Unterricht. Also er beweist Geduld. Vers 18 steht, wir haben ihn schon ein paar Mal gelesen. Er spricht zu den ganzen Jüngern, er sagt, das sage ich nicht von euch allen, nämlich, dass sie nicht alle selig sind. Und Jesus gibt damit vor allem natürlich dem Judas zu verstehen und auch Gelegenheit zu bedenken, dass er alles über ihn wusste. Spätestens vielleicht hat Judas gedacht, keiner ahnt was von dem, was ich vorhabe, vielleicht auch Jesus nicht, aber an der Stelle spätestens hätte Judas wissen können, Jesus wusste alles. Spätestens hier musste Judas wissen, dass sein Geheimnis gelüftet war, dass er vor Jesus bloßgestellt ist, was aus meiner Sicht unbedingt sein Gewissen hätte berühren müssen. Also Jesus spricht sein Gewissen an. Der Judas zusammen mit Jesus, also der einzige unter den 12 Jüngern war, der wusste, was er plante, nämlich Jesus für Geld zu verraten, war es vielleicht der erste direkte persönliche Appell des Herrn, an sein Gewissen, seinen Plan doch nochmal zu überdenken. Vers 21 steht dann, als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist. In anderer Übersetzung steht erschüttert und sprach, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Also Jesus war erschüttert. Jesus spricht jetzt offen aus, was er kurz vorher eben nur angedeutet hatte, nämlich, dass einer von den Jüngern ihn verraten würde. Und obwohl Jesus das in seiner Allmacht und Allwissenheit natürlich schon längst wusste, war er gleichwohl im Geist bewegt. Es hat wahrscheinlich zum tiefen Leiden in ihm geführt. Er, der von Sünde eben nicht befleckt war wie wir sind manchmal stumpf und dann vielleicht auch schon ein bisschen roh in Bezug auf die Sünde. Und gleichgültig bei Jesus war es eben nicht so, aber er war tief, tief, tief bewegt über diesen Aspekt, dass einer ihn verraten würde, obwohl er es denn wusste. Ich habe mich so gefragt, warum ist Jesus denn so erschüttert? Und ich glaube, aus Liebe zu Judas ist Jesus so erschüttert. Zum einen, weil es passieren würde, zum anderen aber, dass es passieren würde. Ich denke, Jesus hatte Judas lieb bis zum Schluss und er wollte eben nicht, dass Judas diesen Schritt macht und er wollte sicher auch nicht, dass Judas verloren geht. Und diese Liebe, die hat Jesus auch für uns, für jeden, der verloren gehen würde, der ihn noch nicht angenommen hat. Und hier haben wir noch so im Zusammenhang mit der Frage, kann jemand zum Unheil vorherbestimmt sein, die Frage gestellt, wäre das, nämlich dass Jesus erschüttert ist im Geist, eine ehrliche Reaktion, wenn der Judas überhaupt keinen anderen Ausweg gehabt hätte, wohl nicht. Na, dann müssen wir sagen, es wäre geheuchelt gewesen, aber wir wissen, dass Jesus eben sündlos ist, ne, und dass das, was steht, nicht so wie Menschen es tun würden, inszeniert war, sondern dass es ein ehrliches, aufrichtiges Erschüttertsein war. Und ich glaube, dass Jesus auch über jeden so erschüttert ist, der verloren geht. Vers 26. Auf die Frage, wer es denn sein würde, sagte dem, den ich den Bissen geben werde. Und der nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Da Jesus von seinem Platz aus den Bissen eintauchen und dem Judas geben konnte, ist anzunehmen, dass der Judas, genauso wie der Johannes, einen Ehrenplatz neben Jesus innehatte. da der Weg eben sehr kurz war. Keiner musste aufstehen, sondern Jesus konnte den Bissen gleich weiterreichen. Also Judas hatte bei dem Abend, bei diesem, nicht bei dem Abendmahl, sondern bei dieser Begebenheit einen Ehrenplatz inne, direkt neben Jesus. Und wie einem Ehrengast reicht ihm Jesus als Gastgeber auch den ersten Bissen vor dem Mahl. Judas wird also auch an der Stelle zweimal eine besondere Ehre zuteil. Und der Kommentar schreibt da von einem Liebeszeichen des Herrn an Judas. Und so können wir festhalten, dass Jesus dem Judas bis zuletzt, bis zum Schluss Liebe entgegenbringt, so wie auch den Schächern am Kreuz, die auch ihr ganzes Leben lang verwirkt hatten. Aber die Liebe Jesu reicht bis zur letzten Sekunde und einer von denen hat sich ja dann noch für den Herrn entschieden. Und ich sage es nochmal, an der Stelle müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir das alles menschlich betrachten und menschlich spielen würden, ne, dann könnte man sagen, ja, das ist inszeniert. Jesus wusste ja, was passiert, deswegen setzt ihn halt da zu seiner Linken und gibt ihm dann den Bissen und ist ein bisschen erschüttert. Aber nochmal, so war es sicher nicht, weil Jesus nicht so durch Sünde verunreinigt ist wie wir, sondern es war rein, es war ehrlich, es war einfach reine Liebe, die er ihm entgegengebracht hat und deswegen auch ein ganz reines und wirkliches Erschüttertsein. Interessant fand ich das Eintauchen des Bissens. Jesus setzt dann kurz darauf feiert das Passafest und setzt das Abendmahl ein. Auch da werden Bissen weitergereicht, nämlich das Brot in Verbindung mit Flüssigkeit, Wein, so auch hier. Aber der Judas durfte dann nicht mehr daran teilhaben, sondern er musste, nachdem er den Bissen genommen hat, gehen. Und jetzt kommt die Stelle, wo eben Judas dieses Liebeszeichen annimmt, ohne aber seinen verborgenen Anschlag aufzudecken und davon abzusehen. Und da schreibt die Kommentierung, an der Stelle bricht die Sünde in ihm endgültig durch. Und es kommt zu einer unumkehrbaren Herrschaft des Satans über ihn, der dann auch eben in ihn einfuhr. Und erst an der Stelle wirbt die Gnade des Herrn Jesus nicht mehr um ihn. Der Herr zog erst an dieser letzten Stelle die Hand endgültig von ihm ab und überließ ihm seinem sündigen Drang und auch dem Fürsten der Finsternis, was dann auch nochmal in Vers 30 zum Ausdruck kam, als da steht, nachdem er gegangen war oder als er gegangen war, war es Nacht, war es dunkel. Judas hat sich also an dieser Stelle endgültig gegen Jesus und für den Satan entschieden und da gab es dann auch kein Zurück mehr. Ich bin mir sicher, dass wenn er diesen Bissen nicht genommen hätte oder aufgedeckt hätte, was er tut, oder davon abgesehen hätte, hätte Jesus ihm natürlich vergeben und ihn wieder in die Reihe der 12 eingegliedert. Aber nachdem Judas auch in dieser kurzen Begebenheit dreimal gewarnt worden ist und dreimal die Möglichkeit hatte und den Bissen nahm, hat er sich für den Satan geöffnet und eben nicht für Jesus. Wir wollen noch einen ganz kurzen Exkurs machen, weil manch einer von euch vielleicht so Stelle aus Matthäus 27 im Kopf hat, wo es heißt, dass der Judas bereute und die Silberstücke dann wieder in den Tempel warf. Ich will es kurz der Vollständigkeit halber lesen. Ist gar nicht unser Thema eigentlich, Matthäus, ne? Aber nachdem wir Exkurse jetzt eh schon gemacht haben, können wir den auch noch tun. Matthäus 27, 3, fortfolgende steht es. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück. Und er sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Und ein Kapitel vorher, 26, Vers 24 steht, der Menschensohn geht zwar dahin, nämlich ans Kreuz, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Man kann sich die Frage vielleicht stellen, ob Judas hier noch zur Umkehr gekommen ist und Vergebung erlangt hat. Nachdem dieser Vers 24 da steht, es wäre besser für den, wenn er nie geboren wäre, glaube ich persönlich nicht. Und der Kommentar schreibt da, dass Judas zwar die Tat bereut hat wegen ihrer Folgen, aber dass er nicht eine göttliche Buße getan hat, die zur Bekehrung geführt hätte, weil er auch den Herrn Jesus nicht als Herrn und Heiland angenommen hat. Fazit, Jesus hat allein an diesem Abend dem Judas mehrere Brücken gebaut, viele Brücken gebaut und er hat insgesamt 3 Jahre um seine Seele geworben. Man kann sagen, Judas war von Jesus mehr umworben als die meisten und er hatte die Wahl, bis zum Schluss sich zu bekehren, sich zu entscheiden für den Herrn, so wie der eine Stecher am Kreuz. Und er war deswegen ganz bestimmt kein vorherbestimmtes Bauernopfer. Kann sich jetzt noch die Frage stellen, wofür steht Judas? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass Judas mit Jesus das Brot gegessen hat. Das bedeutet, dass er mit ihm Tischgemeinschaft hatte, dass er ihn privat erleben durfte, dass Jesus ihm zu essen gegeben hat, dass er ihn versorgt hat. Also er hatte eine besondere Nähe zu Jesus. Und trotzdem, was macht er mit diesem Vorrecht? Er verrät den Herrn am Schluss. Und auch da der Kommentar von Benedikt Peter schreibt, so ähnlich wie Judas ist auch das Menschengeschlecht, das ist Gott näher als alle andere Schöpfung. Gott gibt den Menschen ganz, ganz viele Vorrechte. Er wirbt auch immer wieder um sie, sei es, indem er sich in der Natur offenbart, sei es durch die Schrift, sei es durch Menschen, die evangelisieren, sei es durch Jesus, der eben kam. Und das machen die Menschen aus der Zuwendung, die Gott ihnen entgegenbringt, aus der Nähe, die er ihnen zukommen lässt, so ähnlich wie beim Judas. Sie folgen dem Beispiel Judas. Also Judas steht dafür, die sündigen Menschen, die sich eben Gott nicht öffnen, nicht nahen wollen, sondern die lieber bei der Sünde bleiben. Und Judas steht auch durch diese ungenierte Teilnahme an dem Essen für viele Scheinchristen, die sich unter den Christen, die sich unter die Christen mischen und so tun, als ob sie zum Volk Gottes gehören. Das stimmt schon. Ne? Die anderen Jünger dachten ja, der ist einer von ihnen. Denen ist es 3 Jahre offenbar nicht so richtig aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Und so kann es bei uns auch sein. Und an der Stelle könnten auch all diejenigen, also ich hoffe, es ist keiner hier, aber vielleicht an den Bildschirmen, wenn jemand sich hier wohlfühlt und sich unter Christen mischt, aber eigentlich bei sich weiß, dass er noch nicht richtig dem Herrn sein Leben geschenkt hat, nicht richtig ihm die Sünde gebracht und ihn eingeladen hat in sein Herz, dann sollte er sich jetzt nicht von mir angesprochen fühlen, weil ich weiß es ja nicht, aber zumindest vom Herrn Jesus, der das ebenso weiß, wie er wusste, dass Judas der Verräter sein würde. Und er sollte dann auch eben diesen Aspekt der Verantwortung wahrnehmen und sich einfach für den Herrn entscheiden. Das ist nicht zu kompliziert. Er kann mit Jesus reden, wie man mit seinem Vater sprechen würde. Kommen wir jetzt noch zu Vers 19. Da steht, dass ihr glaubt, dass ich es bin. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Indem Jesus seinen Jüngern, also diesen Verrat, schon bevor er geschehen ist, prophezeite, bewahrte er sie davor, im Glauben zu straucheln. Denn wenn er es ihnen nicht gesagt hätte und die Jünger dann hinterher entdeckt hätten, okay, der Judas hat ihn verraten, dann wäre die Reaktion der Jünger natürlich gewesen, wie hätte sich Jesus denn oder wie konnte sich Jesus in dem Judas 3 Jahre lang so täuschen? Und dann ist klar, dass sie vielleicht auch angefangen hätten, an Jesus zu zweifeln, aber da Jesus es ihnen vorher sagt, wird umgekehrt ihr Glaube sogar noch gestärkt, indem sie erkennen, dass Jesus eben nichts entgeht, dass man Jesus auch nichts vormachen kann, der alles weiß. Und genauso wie Jesus die Jünger vorbereitet auf bestimmte Dinge, die schwer zu verstehen sind und ihren Glauben dadurch stärkt, macht es Jesus auch mit uns in der Schrift. Und da will ich kurz Matthäus 24 noch lesen, ein paar Verse. Auch in der heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die sagen, wie kann es denn einen Gott geben, wenn bla 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 passiert. Menschlich verständlich, aber die Schrift sagt es uns voraus. Das trifft so ein bisschen die heutige Zeit auch. Matthäus 24, also beschreibt fast so die Nachrichten, würde ich mal sagen. Matthäus 24, Abvers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und jetzt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Also auch da zeigt uns Gott, dass er den Lauf der Geschichte in der Hand hat. Und auch wenn jetzt Menschen Krieg gegeneinander führen müssen, dann wusste das der Herr Jesus schon. Es darf uns nicht erschrecken. Und es darf vor allem nicht dazu führen, dass wir sagen, es kann keinen Gott geben. Denn auch da würde ich sagen, ist es so wie bei dem Heil, sind die Menschen auch verantwortlich für das, was sie tun. keine zwingt sie, auch Gott nicht. Vers 20 noch, ich sagte vorhin, ein wichtiger Vers, dass dieses Thema Erwählung nicht uns dazu verführen sollte, immer mit Argumenten zu kommen und gewinnen zu wollen, sondern es sollte uns vielmehr dazu bringen, uns senden zu lassen. Und in Vers 20 sagt er das zu den Jüngern explizit, weil ich sage euch, wer jemand aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer mich aber aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Die Jünger, die haben Jesus an- und aufgenommen, weil sie sein Wort gehört und ihm geglaubt haben. Und sie haben dann auch gemerkt und gespürt, als Jesus eben tot war, dass es jetzt ihre Aufgabe war, die Botschaft weiterzutragen, also sich senden zu lassen. Jesus hat sie dadurch ermutigt, indem er ihnen das vorher schon sagte. Er hat aber auch die Verantwortung auf sie übertragen, denn wenn sie sich nicht hätten senden lassen, dann hätten Menschen natürlich auch nicht sie annehmen oder aufnehmen können und das Evangelium nicht hören können und damit auch dieses nicht aufnehmen, damit nicht den Herrn und damit auch nicht Gott. Und ich denke auch, wir sollten uns eben Gott als Gesandte zur Verfügung stellen. Wir müssen nicht unbedingt wie die Tänzler alle nach Japan gehen, wir müssen auch nicht nach Spanien gehen, wir müssen auch nicht unbedingt nach Kreta oder nach Rumänien gehen. Es ist gut, wenn Menschen das tun, aber wenn jeder mal so in seiner Umgebung schaut, jeder von uns hat, ich würde sagen, 100 oder vielleicht sogar tausende Kontakte zu Menschen, die noch nicht errettet sind. Und da kann man sich senden und gebrauchen lassen. Und das Einfachste ist, glaube ich, Jesus zu bitten, einen auszurüsten und einem Gelegenheiten zu schenken, Zeugnis zu sein durch Worte oder durch Taten. Und dann, glaube ich, hat man von diesem Kapitel und von diesem Thema Erwählung schon viel verstanden, denn die noch Nichtgläubigen sind nicht zur Verdammnis vorherbestimmt. Also da besteht Hoffnung, sie sind verantwortlich und wir können ihnen helfen, die Verantwortung sinnvoll wahrzunehmen. Und jetzt wollen wir noch einen abschließenden Gedanken anschauen, der dreht sich jetzt um die Jünger zwar, aber auch ein bisschen um uns. Vers 22, finde ich interessant, da steht, also als Jesus sagt, einer wird ihn verraten, dann steht da, sahen die Jünger sich untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Interessant. Kommentar schreibt, Jesus will seine Jünger einer Selbstprüfung unterziehen. Sie sollten sich also selbst fragen, ob sie zu einer solchen Tat wie dem Verrat fähig wären. Sie sehen sich verlegen an, ihnen ist bange, von wem er wohl reden mag, und stellen sich insgeheim wohl die Frage, hoffentlich bin's nicht ich, also so lese ich jedenfalls den Text. Sie scheinen verunsichert und trauen sich offenbar selbst nicht recht über den Weg oder umgekehrt trauen sich vielleicht auch alles zu. Der Kommentar schreibt da weiter, wer so wie die Jünger fragt, der schätzt sich selbst richtig ein. Er begreift nämlich, dass er zu allem fähig wäre und dass es nur die Gnade Gottes ist, die ihn bewahrt, nicht das Gleiche zu tun wie Judas. Ich finde das auch interessant und mich so gefragt, traue ich mir, traust du dir alles Schlechte und jeden Verrat zu? Und dankst du Gott immer wieder dafür, was er im Verborgenen für dich tut und wovor er dich bewahrt hat und auch bewahren wird? Oder bist du umgekehrt so sicher, dass du alles im Griff hast und dass du niemals ein Judas oder ein Petrus sein würdest? Petrus hat Jesus ja auch verleugnet. Und dann kann uns Folgendes vielleicht zur Warnung dienen. Wir haben in Judas gesehen, das vielleicht zu den Scheinchristen unter uns, was der natürliche Mensch ist, wenn er sich Gott und Jesus nicht öffnet, sondern sich für die Sünde entscheidet. Er verrät den Herrn und es gibt dann irgendwann auch kein Zurück mehr. Das haben wir bei dem Pharao auch gesehen. Irgendwann kann es sein, dass Gott Herzen dann verstockt, so wie auch in dieser Hebräer 6 Stelle. Und wir sehen aber auch an Petrus, was der Heilige und zum Heil Erwählte ist, sobald der Herr ihn nur für kurze Zeit sich selbst überlässt. Er verleugnet den Herrn. Und wir sollten uns alle, glaube ich, eingestehen, dass wir Judas wären, wenn uns Gott nicht erwählt und zur Bekehrung geführt hätte. Dann wären wir keinen Deut besser wie Judas, deswegen sollten wir auch nicht mit dem Finger auf den zeigen. Und zweitens, glaube ich, wären wir auch alle Petrusse, wenn der Herr seine Hand von uns abzöge oder wir denken, dass wir selbst alles aus der Hand haben und selbst stehen könnten, denn dann kommt der Fall, glaube ich, ganz schnell. Der Kommentar sagt zu dem Petrus, das ist ja irgendwie so naheliegend, ne? Judas verrät den Herrn, es gibt kein Zurück. Petrus verleugnet den Herrn, es gibt ein Zurück. Die Stelle, als wenn man weiterlesen würde, setzt Jesus ein neues Gebot ein, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Kurz drauf sagt dann Petrus, dass er für den Herrn sterben würde. Der Kommentar meint, dass Petrus damit hochmütig reagiert und einen Verstoß gegen die Bruderliebe begeht, indem er sich über die Brüder stellt und sagt, ich bin in der Lage, Herr Jesus, für dich zu sterben. Und weil das eben gerade nicht der Fall war oder weil er sich über die anderen erhoben hat, musste er als einziger von den Jüngern straucheln. Eine plausible Erklärung, interessant, finde ich. Und wir sollten für uns den Schluss daraus ziehen, dass wir uns nicht über den anderen erheben, auch wenn jemand mal fällt. Sollten wir nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil dann fallen wir vielleicht auch ganz schnell, sondern wir sollten einfach dem Herrn danken, dass er uns bewahrt. An Petrus sehen wir, wie sehr wir auf den Herrn angewiesen sind. Was wären wir ohne ihn, ohne seine Gnade, ohne seine Treue, ohne sein Wirken an uns? Wir wissen aus der Schrift, dass sich der Herr Jesus andauernd unablässlich für uns verwendet. Wenn er das nicht tun würde, würden wir Petrus sein. Er ist auch die Rebe, die immer, beziehungsweise immer der Weinstock, der da ist, der nicht wegrennt. Wir sind die Reben, wir müssen einfach nur seine Nähe suchen. Wie viel braucht es, bis wir endlich glauben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin? 1. Korinther 15, Vers 10. Auch dieser Aspekt des Erwähltseins ist Gnade, ist was, was wir nur geschenkt bekommen haben. Bis wir glauben, dass wir nichts haben, das uns nicht von Gott gegeben ist. Und wir selber nichts zu bringen haben, gar nichts. Jesus, wir wollen mit diesem Bekenntnis schließen und wirklich bekennen, dass wir nichts zu bringen haben, was irgendwie dich beeindrucken könnte, dass wir zu unserem Heil nichts tun könnten, Herr. Wir schaffen es nicht mal einen Tag ohne Sünde zu leben. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du auf uns aufpasst, dass du auf uns so acht hast wie auf den Petrus, dass du uns immer wieder auch zur Umkehr führst, wenn wir fallen und straucheln, dass du dich tagtäglich für uns verwendest, für uns einsetzt, Herr, dass du immer da bist, dass du immer unsere Quelle der Kraft und ja, des Erbarmens, der Vergebung bist, Herr Jesus. Wir wollen dich dafür loben. Wir wollen dir auch danken, Herr, dass wir aus deinem Wort wissen, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann, sondern dass du uns ganz sicher bis zum Ziel, zum Ende trägst, weil du dich in deiner Wahl erstens nicht getäuscht hast und zweitens der Satan auch nicht größer ist als du und drittens, weil dein Blut eben ewige Vergebung schafft für den, der sie annimmt, Herr. Und wir wollen dir auch danken für diesen Judas und das, was in deinem Wort über ihn steht, nämlich, dass du, auch wenn er sich am Schluss nicht hat umstimmen lassen und gegen dich war, Herr, hast du dich für ihn verwendet, du hast dich eingesetzt, du hast um ihn gekämpft bis zum Schluss, Herr. Du hast nicht aufgehört, ihn zu lieben bis zum Ende. Und das wollen wir sehen, dafür wollen wir dich rühmen, Herr, und auch wissen, dass du für alle Menschen, die wir kennen, die dich noch nicht kennen, dass du für die gleiche Liebe hast. Und wir wollen deswegen nicht aufhören, für diese Menschen zu beten und zu bitten, Herr. Und wir wollen zum Schluss auch uns dir zur Verfügung stellen, Herr, so wie die Jünger, Gesandte zu sein, an deiner Stadt das Evangelium, die frohe Botschaft, die rettende Botschaft in die Welt hinauszutragen, Herr, um denjenigen zu helfen, die verantwortliche Entscheidungen vor dir treffen müssen, einfach auf der Basis deines Wortes zu sehen, wer du bist und wohin es führt, wenn man sich wie Judas gegen dich entscheidet, Herr. Amen.